Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Für Sie am Mikrofon Steffen Heinlein. Willkommen zu dieser Sendung. Eine Pkw-Maut für Ausländer. Mit dieser Forderung ging die CSU 2013 auf den politischen Markt. Trotz aller koalitionsinterner Widerstände und juristischer Bedenken schaffte es diese Forderung in den Koalitionsvertrag. Doch nun muss die Bundesregierung diesen Plan vorerst begraben. Es ist ein verkehrspolitischer Totalschaden. Mehr dazu gleich. Außerdem immer neue Details im Mordfall Lübcke. Ein rechtsextremistischer Hintergrund wird immer wahrscheinlicher. Und wir blicken in dieser Sendung unter anderem auf den Beschluss des Berliner Senates, einen Mietdeckel einzuführen. Eine Entscheidung, die auch in anderen Bundesländern Schule machen könnte. Wer sich in den kommenden Ferienwochen mit dem eigenen Pkw auf den Weg macht durch Frankreich oder Italien, der muss tief in die Tasche greifen. Die Maut für Autobahnen und Schnellstraßen ist in vielen europäischen Ländern seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. In Deutschland dagegen ist die Benutzung unseres gut ausgebauten Fernstraßennetzes kostenfrei für alle Autofahrer, egal woher sie kommen. Das bleibt auch in Zukunft so. Der Europäische Gerichtshof hat, durchaus überraschend, die Pkw-Maut in Deutschland vorerst gestoppt. Mehr dazu aus Brüssel von Paul Vorreiter.
Die Pkw-Maut ist diskriminierend, da ihre wirtschaftliche Last fast ausschließlich auf den Haltern und Fahrern von in anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen liegt, heißt es in der Erklärung der Richter. Gemeint ist, unterm Strich belastet die Maut ausländische Fahrer zum Beispiel aus Polen, Portugal oder der Slowakei, denn die könnten sich, anders als die Halter von in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen, nicht über die Kfz-Steuer das Geld zurückholen. Es ist zwar laut EuGH zulässig, die Straßeninfrastruktur statt über Steuern durch die Nutzer zu finanzieren. Mitgliedstaaten, die ein solches System wollen, müssen aber das Diskriminierungsverbot beachten. Gegen das verstößt nun das deutsche Konzept. Geplant war, dass alle Besitzer von in Deutschland zugelassenen Pkw eine Jahresmaut zahlen. Die Preise hingen von der Größe des Motors ab und davon, wie umweltfreundlich der Wagen ist. Maximal 130 Euro wären fällig geworden. Ausländische Autofahrer hätten zwischen einer Vignette für 10 Tage, 2 Monate oder einem Jahr wählen können. Das alles aber ohne die Möglichkeit einer steuerlichen Entlastung. Obendrein verstößt die Pkw-Maut laut EuGH auch gegen die Grundsätze des freien Warenverkehrs. Die Maut lässt zu, dass Produkte aus anderen EU-Ländern schwieriger auf den deutschen Markt gelangen könnten, sie also teurer würden. Und dasselbe trifft aus Sicht der Richter auch auf Dienstleistungen zu. Das Urteil ist ein voller Erfolg für Österreich, das die Vertragsverletzungsklage im Jahr 2017 eingereicht hatte. Freude daher in Wien. Verkehrsminister Andreas Reichert hob hervor, dass sämtliche Kritikpunkte Österreichs anerkannt wurden. Das Urteil sei auch ein wichtiges Signal für den gemeinsamen Binnenmarkt. Bei der SPD im Europaparlament Genugtuung über das Urteil.
Diese CSU-Ausländermaut, sie ist und bleibt Murks. Insofern ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes richtig,
sagte der verkehrspolitische Sprecher der Sozialdemokraten Ismail Ertug. Überraschung dagegen bei der CSU in Brüssel. Markus Ferber, stellvertretendes Mitglied im Verkehrsausschuss, fordert, dass die EU-Kommission jetzt ein Auge auf Österreich wirft.
Auch Österreich hat hier Dreck am Stecken und es sollte gleiches Recht für alle gelten. Und nachdem der Europäische Gerichtshof auch auf den freien Warenverkehr sich bezieht, erwarte ich auch, dass die Tiroler Maßnahmen zur Beschränkung des freien Warenverkehrs über sektorelle Fahrverbote, dass auch hier entsprechend gegen Österreich vorgegangen wird.
Aber der Fokus liegt aus Sicht der EU-Kommission jetzt erstmal auf Deutschland. Ein Sprecher teilte mit, die Kommission nehme das Urteil zur Kenntnis und werde die Umsetzung eng überwachen. Unabhängig von dem Urteil halte die EU-Kommission Mautregelungen für einen effizienten Weg, um Fahrer und nicht die gesamte Gesellschaft für die Nutzung von Infrastruktur zahlen zu lassen. Und in der Tat werden in vielen EU-Staaten Mautgebühren erhoben. In Österreich ist beispielsweise für die Autobahnnutzung eine Vignette notwendig. In anderen Staaten wie Frankreich gibt es spezielle Mautstationen, an denen Autofahrer zahlen müssen. Das CSU-Mautmodell hat aus Sicht von Michael Kramer, Verkehrsexperte der Grünen im Europaparlament, jedenfalls keine Zukunft.
Die Zukunft ist die streckenabhängige Maut. Das haben wir im Europäischen Parlament auch mit großer Mehrheit beschlossen.
Das EU-Parlament hatte sich auch dafür ausgesprochen, die Kommissionspläne zu verschärfen. Für Autos soll die streckenbezogene Maut bereits 2026 kommen, für Lastwagen schon 2023.
Soweit Paul Vorreiter. Als die Nachricht aus Brüssel heute am Vormittag in Berlin die Runde machte, herrschte zunächst Funkstille. Zu überraschend die Entscheidung der europäischen Richter. Im Vorfeld hatten alle Signale auf grün gestanden. Kaum jemand rechnete mit einer Ablehnung der deutschen Pkw-Maut durch den Europäischen Gerichtshof. Dann jedoch ging Verkehrsminister Scheuer vor die Presse und räumte eine herbe Niederlage ein. Ein Herzensprojekt der CSU ist also vorerst gescheitert. Entsprechend kleinlaut die Reaktionen. Nadine Lindner.
Das war eine handfeste Überraschung, denn mit dieser Entscheidung des EuGH zur Maut hätten in Berlin die wenigsten gerechnet. Auch nicht Verkehrsminister Andreas Scheuer.
Ein überraschendes Urteil. Ja, es ist bedauerlich. Aber das Urteil ist zu respektieren und zu akzeptieren. Politisch gesehen und politisch bewertet ist die Pkw-Maut in dieser Form somit leider vom Tisch.
Scheuer hatte das Projekt von seinem Vorgänger Alexander Dobrindt ebenfalls von der CSU geerbt. Die Maut galt als Prestigeprojekt der Christsozialen. Ans Aufgeben denkt Scheuer aber nicht. Er kann sich weiterhin eine Nutzerabgabe vorstellen.
Wer nutzt, der zahlt. Wir werden noch viele Debatten haben, gerade im Herbst zum Thema ökologische Lenkungswirkung, Klimaschutz und vieles mehr. Und darauf konzentrieren wir uns auch in der Taskforce, jetzt in der Auswertung des jetzigen Urteils.
Diese eilig eingesetzte Arbeitsgruppe im Verkehrsministerium soll die Auswirkungen klären. Eine Frage nach dem Urteil ist auch, ob und welche Schadenersatzforderungen an die Firmen wie Kapsch und Eventim gezahlt werden müssen, die schon Aufträge für die Erhebung der Maut hatten. Horst Seehofer war als ehemaliger CSU-Chef eine der treibenden Kräfte hinter der sogenannten Ausländermaut, wie er sie nannte. Heute sagte Seehofer:
Man muss Gerichtsurteile akzeptieren, aber man muss sie nicht verstehen. Und ich verstehe sie nicht. Nach meiner Einschätzung wird das manche Zustimmung gegenüber europäischen Institutionen nicht gerade erhöhen.
Abwartende Töne kamen von der Regierungschefin Angela Merkel. Sie lässt Konsequenzen vorerst offen.
Was die Maut anbelangt, so haben wir das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Kenntnis zu nehmen und diese Urteile zu akzeptieren. Natürlich wird der Verkehrsminister die Situation jetzt analysieren und dann werden wir sagen, wie wir weiter vorgehen.
Der Koalitionspartner SPD zeigt wenig Mitleid. Die Maut sei jetzt vom Tisch und man habe immer europarechtliche Bedenken geäußert. Man sieht sich jetzt bestätigt. SPD-Fraktionsvize Sören Barthol.
Na, wir hatten im Verfahren immer größte Bedenken. Wir haben das ja damals auch immer wieder deutlich gemacht, dass wir die Europarechtsfrage als die Kernfrage auch betrachten.
Die Maut sollte eigentlich ab Oktober 2020 kommen und 500 Millionen Euro einbringen. Der Plan? Halter von deutschen Autos sollten eine Jahresvignette kaufen. Im Gegenzug sollten sie Ermäßigungen bei der Kfz-Steuer erhalten. Für ausländische Nutzer hätte es diese Entlastung nicht gegeben. Das geht nicht, entschied heute der EuGH. Aus der Opposition kamen nur Minuten nach der Luxemburger Entscheidung zahlreiche Wortmeldungen, die zwischen Häme und Genugtuung schwankten. Christian Dürr und Oliver Luksic, beide FDP.
Am Ende zeigt sich, dass ein solcher kurzfristiger Populismus nicht nur dem europäischen Gedanken schadet, sondern auch Deutschland relativ lächerlich dastehen lässt.
Ja, das ist ein guter Tag für die Autofahrer und eine schwere Niederlage für Herrn Scheuer und die CSU.
Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter sagte, die Zitat Quatschmaut müsse endlich beerdigt werden. Die Bundesregierung müsse sich nun um die ökologische Verkehrswende kümmern. Der linke Haushaltspolitiker Viktor Perli warnt vor teuren Folgen.
Hochproblematisch natürlich jetzt, dass möglicherweise milliardenschwere Strafzahlungen drohen, weil bereits Verträge abgeschlossen worden sind.
Für die AfD meldete sich Dirk Spaniel zu Wort. Die EU agiere zulasten Deutschlands, schrieb Spaniel via Twitter.
Nadine Lindner und zu diesem Thema auch ein Kommentar um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Anfang Juni brauchte es eine ganze Weile, bis Politik und Öffentlichkeit auf die schreckliche Tat reagierten. Mittlerweile scheint jedoch klar, der Mörder von Walter Lübcke hatte offenbar ein politisches Motiv. Der seit dem Wochenende in Haft sitzende Tatverdächtige ist Teil des rechtsextremistischen Milieus, so heute auch Bundesinnenminister Horst Seehofer. Weiter offen jedoch die Frage, ob der mutmaßliche Täter allein oder als Teil eines rechtsextremistischen Netzwerkes handelte. Gudula Geuter berichtet.
Die Ermittlungen im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke laufen und zwar nach wie vor in alle Richtungen. Entsprechend vage bleibt auch Bundesinnenminister Horst Seehofer.
Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass nach wie vor die Hintergründe der Tat nicht vollends aufgeklärt sind. Nach allem, was wir jetzt wissen, müssen wir aber derzeit davon ausgehen, dass es sich bei dem Täter um einen Rechtsextremisten handelt und die Tat einen rechtsextremistischen Hintergrund hat.
Zum Tatverdächtigen, das bestätigte heute der Chef des Bundeskriminalamtes, Holger Münch, führte eine DNA-Spur. Die Biografie des Verdächtigen, Stefan E., gab der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, so wieder.
Der Täter hat eine rechtsextremistische Karriere, wenn ich das so ausdrücken darf, begonnen in den späten 80er Jahren und ist seitdem im rechtsextremistischen Milieu unterwegs, hat rechtsextremistisch motivierte Straftaten begangen.
Allerdings sei er in den vergangenen Jahren, mit konkreten Taten seit 2009, nicht mehr aufgefallen und so aus dem Fokus der Sicherheitsbehörden geraten.
Wir sprechen in Deutschland aktuell von 12.700 gewaltorientierten Rechtsextremisten.
Da müsse man auch in der Beobachtung Prioritäten setzen.
Wir müssen uns aber auch mit diesem Phänomen zukünftig intensiver auseinandersetzen. Und so wie wir auch bei den Islamisten die Kategorie der Schläfer kannten, so müssen wir eben ein solches Szenario auch im Bereich des Rechtsextremismus für möglich ansehen.
Auch wenn also in alle Richtungen ermittelt wird, betonte Seehofer.
Ein rechtsextremistischer Anschlag auf einen führenden Repräsentanten des Staates ist ein Alarmsignal und richtet sich gegen uns alle.
Es gehe um die freiheitliche Statik des Staates. Auch Linke, FDP und Grüne zeigen sich alarmiert. Sie und, separat, die AfD fordern eine Sondersitzung des Bundestagsinnenausschusses. Der FDP-Innenexperte Benjamin Strasser fragte am Morgen im RBB.
Gab es mögliche Hintermänner? Wie agiert jetzt die Bundesregierung? Was ist eigentlich das Konzept, das weitere Vorgehen der Bundesregierung? Und das ist nicht nur eine Forderung offensichtlich der Opposition, sondern auch der Bundesregierung selbst.
Im Raum steht nun ein Termin für eine solche Sondersitzung in der kommenden Woche. Die Opposition will dabei auch Aufklärung über den Umgang mit gewaltbereiten Rechtsextremisten allgemein. Strasser vermisst eine umfassende Strategie. Martina Renner, Innenexpertin der Linksfraktion, wirft der Bundesregierung vor, Bedrohungen nicht ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt zu haben.
Wir haben im Bereich des Opferschutzes viel vernachlässigt. Leute fühlen sich hier ungeschützt, auch von den Behörden, auch nicht ernst genommen.
Die AfD sprach von einem widerwärtigen Mord an Walter Lübcke. Die Vorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland forderten lückenlose Aufklärung und harte Bestrafung. Dagegen erhob der CDU-Politiker Michael Brandt im Deutschlandfunk Vorwürfe gegen Einzelne in der Partei.
Wenn es tatsächlich ein rechtsextremer Mordanschlag war, dann hat es eine neue Qualität. Und ich will auch sehr deutlich sagen, war es auch, dass erst der Hass und die Hetze der letzten Jahre das möglich gemacht haben. Und es führt eine direkte Linie von der grenzenlosen Hetze von Höcke und Co. zu Gewalt, jetzt auch zu Mord. Und wer das nicht sieht, der ist blind.
Hinweise auf ein rechtsextremistisches Netzwerk hinter der Tat gebe es bisher nicht, so Seehofer. BKA-Chef Holger Münch betonte, man versuche vor allem Erkenntnisse über das Umfeld des Verdächtigen zu gewinnen.
Soweit dieser Bericht von Gudula Geuter. Was muss die Gesellschaft, was muss der Einzelne tolerieren und wo liegen die Grenzen der Toleranz? Das ist die Leitfrage des neuen Buches von Joachim Gauck. Heute stellt der Altbundespräsident sein Werk mit dem Titel Toleranz einfach schwer im Berliner Kulturkaufhaus vor. Bereits im Vorfeld hatte Gauck mit einem Interview für Schlagzeilen gesorgt. Er warb für eine erweiterte Toleranz in Richtung rechts und warnte mit Blick auf die AfD davor, eine ganze Partei zum Feind zu erklären. Eine Aussage, die weiter für Debatten sorgt. Aus Berlin dazu Frank Kapellan.
Joachim Gauck legt nach. Toleranz in Richtung rechts hatte der Altbundespräsident gefordert und damit viel Widerspruch ausgelöst. Was wir aber brauchen, ist eine weite Bandbreite des politischen Diskurses, betont das ehemalige Staatsoberhaupt. Die teilweise heftigen Reaktionen zeigen mir doch, dass es einigen gar nicht um Debatten geht, sondern einfach um die Sicherung alter Denkweisen. Der 79-jährige Rostocker Bundespräsident von 2012 bis 2017 hatte dazu aufgerufen, zwischen rechts im Sinne von konservativ und rechtsextremistisch oder rechtsradikal zu unterscheiden.
Eigentlich Selbstverständlichkeiten, die der Altbundespräsident ausgesprochen hat.
Meint Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, heute im Heimatsender MDR. Der Christdemokrat hat die AfD selbst im Nacken, muss fürchten, bei der Landtagswahl hinter den Konkurrenten von rechts zu landen. Solange die AfD nicht verboten ist, sollten wir ihren Mitgliedern und Anhängern vor allem mit Argumenten begegnen, hatte Gauck erklärt. So will das auch der Regierungschef in Dresden tun.
Rechtsextrem oder linksextrem, das sind die Positionen, wo der Staatsanwalt kommt, wo wir mit aller Härte des Gesetzes auch dagegen vorgehen müssen. Und dazwischen muss jede Diskussion und Auseinandersetzung möglich sein. Ein gesunder Patriotismus ist das, was die Deutschen leben. Das halten sie für absolut normal. Und da muss es doch möglich sein, dass man da auch eine positive Grundhaltung hat.
Manuela Schwesig, SPD-Kollegin in Schwerin, widerspricht. Sie konzentriere sich auf den Großteil der Wähler, der anders denkt und wählt als die Anhänger der AfD. Diesen Menschen ist wichtig, so die Ministerpräsidentin und kommissarische SPD-Vorsitzende im Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Werte, die dieses Land ausmacht, gegen diejenigen verteidigt werden, die sie in Frage stellen. Da muss man sich als Politiker entscheiden, auf wessen Seite man steht. Noch schärfer argumentiert Linken-Chefin Katja Kipping, man stehe immerhin kurz vor der ersten Regierungsbeteiligung der AfD.
Jetzt glaube ich in Sachsen dem jetzigen Ministerpräsidenten persönlich, dass er das für sich ausschließt. Aber es ist überhaupt nicht sicher, dass nicht bei einem schlechten CDU-Wahlergebnis am Ende große Teile der CDU ihren Spitzenkandidaten vom Hof jagen werden und dann doch auf eine Verbrüderung mit der AfD setzen. Und wer sozusagen einer möglichen Regierungsbeteiligung der AfD den Boden bereitet, wie das Gauck, finde ich, gemacht hat in dieser Situation, der spielt damit, dass Holocaust-Leugner ein Bildungsministerium vorstehen und demnächst die Bildungspläne bestimmen. Der spielt damit, dass organisierte Neonazis demnächst Dienstherr der Polizei und Sicherheitsbehörden wollen.
Joachim Gauck hatte allerdings auch betont, dass es in der AfD verkappte Nazis und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gebe, sei für ihn nicht hinnehmbar.
Frank Capellan. Anders als München, Düsseldorf oder Frankfurt galt Berlin lange Jahre als ein Ort, an dem man noch preiswert wohnen kann. Doch mittlerweile müssen auch in der Hauptstadt die Mieter deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der rot-rot-grüne Senat hat deshalb jetzt die Eckpunkte für einen sogenannten Mietendeckel beschlossen. 5 Jahre lang sollen die Mieten nicht mehr erhöht werden dürfen. Möglicherweise eine Blaupause für ähnliche Beschlüsse auch in anderen Bundesländern. Claudia van Laak berichtet.
Mieterinnen und Mieter in Berlin können sich freuen. Stichtag heute darf ihre Miete 5 Jahre lang nicht erhöht werden. So hat es der Berliner rot-rot-grüne Senat beschlossen. Betroffen sind davon mindestens 1,5 Millionen Wohnungen. Wohnungssenatorin Katrin Lomscher von der Linken.
Das Berliner Mietengesetz gilt für nicht preisgebundene Wohnungen in Mehrfamilienhäusern in ganz Berlin. Für Wohnungen, die anderen gesetzlichen Grundlagen folgen, wie der soziale Wohnungsbau, gilt es nicht. Es gilt auch ausdrücklich nicht für Neubau.
In Berlin gäbe es einen Wohnungsnotstand. Dieser rechtfertige das sofortige Einfrieren der Mieten, so Katrin Lomscher. Überhöhte Mieten könnten künftig auf Antrag gesenkt werden. Dazu will das Land eine Mietobergrenze festlegen.
Mietenmoratorium plus Mietobergrenze ist gleich Mietendeckel.
Die heute vom Senat verabschiedeten Eckpunkte eines neuen Gesetzes enthalten außerdem eine Härtefallregelung. Ein Vermieter müsse nachweisen, dass er in wirtschaftliche Schwierigkeiten komme, wenn er die Mieten nicht erhöhe, dann könne es eine Ausnahme geben. Wer gesetzeswidrig die Mieten erhöht, dem drohen hohe Bußgelder. Katrin Lomscher.
Diese Sanktionsmöglichkeit sind Geldbußen bis zu einer Höhe von 500.000 Euro. Das heißt, das ist schon eine erhebliche Möglichkeit, Verstöße gegen dieses Gesetz zu sanktionieren.
Der Eigentümerverband Haus und Grund hatte zuvor alle Vermieter aufgerufen, bis zum heutigen Tag die Mieten zu erhöhen. Wie viele Vermieter diesem Aufruf gefolgt sind, ist unbekannt. Der Mieterbund spricht von einem Ansturm auf seine Beratungsstellen. Den heute beschlossenen Eckpunkten wird ein Gesetzentwurf folgen, der im Herbst vom Senat beschlossen werden soll. Das gesamte Gesetz soll dann Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Und es wird mit Sicherheit beklagt werden. Das steht heute schon fest. Die Berliner Wohnungssenatorin weiß:
Wir haben hier ein rechtliches Neuland. Es hat noch kein anderes Bundesland die Gesetzgebungskompetenz für das Wohnungswesen in dieser Weise ergriffen, wie wir das jetzt beabsichtigen.
Die Kritik am heute beschlossenen Mietenstopp ist groß. Peter Hübner vom Hauptverband der deutschen Bauindustrie sagte bereits gestern:
Dann kann ich Ihnen gleich vorhersagen, dann wird nicht weiter investiert.
Und der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft, der Zentrale Immobilienausschuss, spricht von einem Politikversagen in der Hauptstadt. Berlin mauere sich ein, die Politik verunsichere Investoren, auf die die Stadt dringend angewiesen sei.
Aus Berlin, Claudia van Laak. Während in vielen europäischen Ländern die EU-Begeisterung in Teilen der Bevölkerung kontinuierlich sinkt, ist die Brüsseler Anziehungskraft für viele Staaten am Rande der EU unvermindert hoch. Auch die Ukraine hofft auf eine baldige EU-Mitgliedschaft, so die klare Ansage des neuen ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Vorfeld seines Berlin-Besuches heute. Im Mittelpunkt seiner Gespräche im Kanzleramt stand aber zunächst der festgefahrene Friedensprozess für die Ostukraine und auch ganz persönlich die Gastgeberin Angela Merkel, zumindest zu Beginn. Aus Berlin, Klaus Remme.
Die Schrecksekunde vorneweg. Beim Empfang mit militärischen Ehren für den Gast aus Kiew begann die Bundeskanzlerin deutlich sichtbar am ganzen Körper zu zittern. Eine Szene, auf die sie in der Pressekonferenz eine gute Stunde später von einem Journalisten angesprochen wurde.
Eine Frage zu Ihnen persönlich. Wie geht's Ihnen persönlich? Müssen sich die Bürger Gedanken machen?
Also ich habe inzwischen mindestens 3 Gläser Wasser getrunken. Das hat offensichtlich gefehlt. Und insofern geht es mir sehr gut.
Ich stand neben ihr, glauben Sie mir, sie war in voller Sicherheit, kommentierte Präsident Selenskyj die Situation. Als Schauspieler hat der 41-Jährige die Rolle des Präsidenten gespielt, jetzt ist er gewähltes Staatsoberhaupt und sammelt Erfahrungen auf internationalem Parkett. Nach Paris gestern standen heute Termine mit Angela Merkel, dem Bundespräsidenten und CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer auf dem Programm. Merkel versicherte, Deutschland werde den schwierigen Reformprozess in der Ukraine weiter begleiten. Sie verwies auf die schwierige Lage im Osten der Ukraine und sagte:
Wir sind uns auch einig, dass solange hier keine Fortschritte erzielt sind, die Sanktionen nicht aufgehoben werden können. Auch die Sanktionen im Zusammenhang mit der Krim nur aufgehoben werden können, wenn die Krim wieder zur Ukraine zurückkehrt.
Selenskyj dankte der Bundeskanzlerin für diese Positionierung. Diejenigen, die für eine Aufhebung der Sanktionen plädieren, forderte er auf, sich vor Ort selbst ein Bild vom Leid zu machen, sich auf der Krim umzuschauen, die sich so wörtlich in ein Militärlager verwandelt. Wenn das Sanktionsinstrument nicht funktioniert, sollten weitere Instrumente gefunden werden, forderte Selenskyj. Über eine Erhöhung der Sanktionen wurde nicht gesprochen, so Merkel. Wie es mit den internationalen Bemühungen um eine politische Lösung weitergeht, ist zeitlich unklar. Beide Seiten scheinen bemüht, den Machtwechsel in Kiew für eine Wiederbelebung des Normandie-Formats, bestehend aus Vertretern Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine, nutzen zu wollen. Schon der französische Präsident hatte gestern von einem möglichen Gipfeltreffen gesprochen, die Bundeskanzlerin heute:
Wir stehen bereit, sowohl Präsident Macron als auch ich, und wir suchen nach der schnellsten Möglichkeit.
Zunächst will man dafür auf Beraterebene am 12. Juli zusammenkommen. Beim Thema Nord Stream 2 wurden die bekannten fundamentalen Differenzen zwischen Berlin und Kiew deutlich. Die Ukraine fürchtet um Transitgebühren durch russische Gaslieferungen nach Europa, wenn die Nord Stream 2 Pipeline durch die Ostsee in Betrieb geht. Machen Sie den bestehenden Transit zur Bedingung für Nord Stream 2, so wurde Angela Merkel von einer ukrainischen Journalistin direkt gefragt.
Ich habe dem russischen Präsidenten immer wieder gesagt, dass für mich die Frage des Transitlandes Ukraine im Bereich des Gases essentiell ist. Präsident Putin hat mir gegenüber auch immer wieder betont, dass er das weiß. Und insofern ist Nord Stream und die Frage des Transits der Ukraine aufs Engste miteinander verknüpft.
Insgesamt wünschte Angela Merkel Präsident Selenskyj, was dieser mit Sicherheit braucht, eine glückliche Hand.
Informationen von Klaus Remme. Fußball in der Wüste bei glühender Hitze. Schon als der Weltfußballverband FIFA Ende 2010 die Weltmeisterschaft an Katar vergab, fragten viele Fans stirnrunzelnd nach den Motiven der Entscheidung. Rasch wurden Korruptions- und Vertuschungsvorwürfe laut. Jetzt, 9 Jahre nach der umstrittenen Entscheidung, wurde heute der frühere UEFA-Präsident Michel Platini von der französischen Polizei in Gewahrsam genommen. Die Einzelheiten von Dietrich Karl Meurer.
We have no comment to make. Auf Deutsch kein Kommentar. Enttäuschend kurz fiel die Reaktion des Europäischen Fußballverbands aus auf die Meldungen, dass der ehemalige Präsident der UEFA, Michel Platini, in Frankreich in Polizeigewahrsam genommen wurde, im Zuge von Korruptionsermittlungen rund um die Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar. Etwas ausführlicher in der Form, wenn auch nicht im Inhalt, die Stellungnahme des Weltfußballverbandes in Zürich. Die FIFA teilte schriftlich mit:
Die FIFA ist über die heutigen Pressemeldungen über Herrn Michel Platini informiert. Da wir nicht alle Details bezüglich der Angelegenheit haben, sind wir nicht in der Lage, diese weiter zu kommentieren. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Michel Platini soll befragt worden sein von der Antikorruptionsabteilung der Kriminalpolizei in Nanterre bei Paris. Die Fragen drehten sich Medienberichten zufolge um ein Treffen im Élysée-Palast in Paris 2010. Eingeladen dazu hatte Frankreichs damaliger Präsident Nicolas Sarkozy. Teilnahmen neben Michel Platini, der Emir von Katar und der Premierminister von Katar. Angeblich sollen beim Mittagessen Absprachen über die WM-Vergabe an das Emirat getroffen worden sein. Katar sollte den französischen Fußballclub Paris Saint-Germain kaufen. Im Gegenzug würde Platini seine Kontakte spielen lassen und für Stimmen bei der WM-Vergabe werben. Der Anwalt von Michel Platini meldete sich am Nachmittag. In einer schriftlichen Erklärung heißt es, dass sein Mandant in Polizeigewahrsam genommen wurde, habe technische Gründe. Michel Platini sei als Zeuge vernommen worden, er habe sich nichts vorzuwerfen. Im Exklusivinterview äußerte sich der ehemalige FIFA-Sprecher Guido Tognoni. Natürlich gelte für Michel Platini die Unschuldsvermutung.
So wie ich das verstehe, ist er bis jetzt nur als Zeuge einvernommen worden. Er ist natürlich in gewisser Hinsicht ein Mittäter, er war Mitglied des Exekutivkomitees, er hat für Katar gestimmt, aber zurzeit ist er nur als Zeuge einvernommen worden.
Die Gespräche im Élysée-Palast sind für Guido Tognoni nichts Unbekanntes.
Ja, die haben stattgefunden. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der damalige Präsident Sarkozy hat den Platini massiv beeinflusst in Anwesenheit des Emirs oder des Sohnes des Emirs. Also Platini stand da wirklich unter Druck und er hat offensichtlich auch für Katar gestimmt. Die Frage ist nur noch, war es nur Druck oder gab es dahinter noch mehr?
Der ehemalige FIFA-Pressechef hat sich auch Gedanken gemacht über das Interesse von Nicolas Sarkozy, in der Sache mitzumischen.
In einer Hinsicht hat Nicolas Sarkozy private Probleme gehabt zu jener Zeit. Und bis jetzt ist man immer davon ausgegangen, dass der Emir ihm ein Darlehen gegeben hat für bestimmte private Zwecke, über die wir uns hier nicht auslassen müssen. Und zweitens ist natürlich Katar immer für jede Nation ein interessanter Handelspartner. Katar hat überall investiert, in ganz Europa, in der Industrie.
Und auch im Fußball, siehe der erfolgte Einstieg Katars beim Club Paris Saint-Germain. Komplette Aufklärung in der Angelegenheit erwartet der Ex-FIFA-Sprecher Guido Tognoni übrigens nicht.
Ich denke restlos nicht. Ich denke, das wird irgendwie so enden wie die Affäre um das deutsche Sommermärchen. Letzten Endes muss man sich fragen, ist der Aufwand den Ertrag noch wert?
Ein Bericht von Dietrich Karl Meurer. Wer wird Nachfolger von Theresa May? Es ist ein spannender Wettlauf um die Downing Street in London. Ein Rennen in mehreren Etappen. Heute der zweite Streckenabschnitt. Vor rund einer Stunde endete der Wahlgang der Tory-Abgeordneten. Im Moment wird noch ausgezählt. Friedbert Meurer in London. Ein Sieger scheint jedoch bereits festzustehen. Ex-Außenminister Boris Johnson scheint auf dem besten Weg neuer britischer Premier zu werden.
Es spricht viel dafür. Ist der haushohe Favorit, hatte beim ersten Wahlgang 114 Stimmen bekommen. Man weiß, dass mathematisch 105 Stimmen notwendig sind, um zu den zwei Besten zu gehören. Und er wird heute Abend Stimmen bekommen von Kandidaten, die aus Runde 1 ausgeschieden sind. Also Boris Johnson ist durch, will sagen, er wird zu den beiden gehören, die dann einer Urwahl der Mitgliedern vorgelegt werden. Und man hatte immer gesagt, das Schwierige für Johnson ist, in der Fraktion zu den zwei zu gehören. Die Basis hat er sicher hinter sich. Also es spricht wirklich vieles, wenn nicht alles, für Boris Johnson.
Wer hat denn neben Boris Johnson, dem früheren Außenminister, die besten Karten ins Finale, der besten beiden Kandidaten zu kommen?
Also das sind vor allen Dingen zwei Namen. Jeremy Hunt, der Außenminister geworden, nachdem Boris Johnson den Hut geworfen hatte als Außenminister. Und Michael Gove, der Umweltminister. Im Moment sind noch 6 Kandidaten im Rennen. Einer fliegt mindestens raus, vielleicht sogar 3 heute. Das Feld wird immer mehr eingeengt. Hunt war ein Remainer für den Verbleib in der EU, ist jetzt jemand, der für den Brexit ist, aber deutlich vorsichtiger vorgehen will als Boris Johnson. Michael Gove will auch vorsichtiger sein, für den Brexit natürlich. Er ist ja der Intimfeind von Boris Johnson. Insofern, das wäre natürlich wirklich ein Ding, wenn Boris Johnson und Michael Gove in die Runde der letzten 2 kämen.
Heute also der zweite Wahlgang bei den britischen Konservativen. Und am Abend, Herr Meurer, da gibt es ja noch ein zweites Event, eine Fernsehdebatte der Kandidaten. Welche Rolle spielt das? Was ist dort zu erwarten?
Man sagt ja immer, der Einzige, der Boris Johnson noch stoppen kann, ist Boris Johnson selbst. Er hat öffentliche Auftritte zuletzt vermieden, damit er ein bisschen im Allgemeinen bleiben kann. Heute bei dieser Debatte muss er im Fernsehen Farbe bekennen. Zum Beispiel ist er tatsächlich bereit, das Parlament notfalls zu suspendieren, die Queen dazu zu bitten, diesen Schritt zu gehen, damit er ohne Vertrag die EU verlassen kann. Also er muss Farbe bekennen und da sind wir gespannt auf heute Abend.
Vielen Dank für diese Information, Friedbert Meurer in London. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, möglichst ohne Gewitter.